Moin und herzlich willkommen zum Becksmann Stammtisch. Mein Name ist Nico Becksmann und mir gegenüber sitzt der wie immer recht zottelige Montagmorgen Kevin. Schön, dass du da bist.
Na, Nico, wie geht's dir? Geht's dir so instabil, wie deine Verbindung ist heute?
Wir haben noch nicht ganz geklärt, ob es meine Verbindung ist oder deine. Vielleicht ist es auch die von Nuri, der in der Redaktion dazugeschaltet ist und das ein bisschen aufs Ohr flüstern kann. Ich bin aber persönlich sehr stolz, aber siehst du das Licht, das hier so strahlt? Also ich hier so und du so mehr so.
Ich habe nämlich meine Lampen. Ich bin eher so der natürliche Typ.
Ja,
ich weiß, es kommt so von der Seite, die Sonne kommt reingebrettert.
Ja, stimmt, da so ein bisschen. Das ist auch der Schatten, der würde Martin so videotechnisch fertig machen. Ich habe vor 2 Monaten war es, glaube ich, habe ich mir Lichter bestellt für einen Arbeitsplatz quasi so, damit du so hier vernünftig bestrahlt wirst. Für so verschiedenste Produktionen.
So UV-Lichter.
Ja, ne, so Lampen einfach.
Für die Bräunung.
Ja, nee, das wäre schön, aber auch so für den Twitch-Stream-Kram und so. Und die sind original jetzt, nach 2 Monaten sind die angekommen. Völlig überraschend. Ich hatte schon nicht mehr damit gerechnet, ich hatte die bezahlt, habe das alles gemacht. Dann habe ich 2 Monate nichts gehört und auf einmal waren am Wochenende die Kartons vor der Tür.
Aus den Augen, aus dem Sinn.
Ja, das sind die Momente, wo ich mich so überraschend drüber freue. Genau wie wenn dann irgendwann auf einmal Webcams auftauchen. Und Frage an euch da draußen, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört. Falls ihr jemanden kennt, der einen Switch, also idealerweise noch ein Original-Switch irgendwo im Laden hat, im Elektrofachhandel arbeitet und dann der Switch rumliegt, sagt mir Bescheid. Denn es ist die andere große Baustelle, die ich gerade habe. Ich versuche gerade eine Switch zu kriegen.
Animal Crossing ist einfach, das Verlangen ist zu groß wahrscheinlich. Ne? Du willst eine kleine Farm aufbauen.
Einfach Mario Kart. Einfach sowas wie Mario Kart.
Aber es Mario gibt Kart 8 Deluxe, ich werde, also no cap, du gewinnst kein einziges Rennen gegen mich.
Okay, Challenge accepted. Ja, machen wir.
Okay, auf der Switch? Geil. Ja, auf der Switch, Mario Kart 8 Deluxe.
Okay, klären wir heute Abend gleich. Klären wir direkt heute Abend.
Ja, also ich habe keine, aber du
bist du bist ein Spinner, bist du.
Ich habe keine, tut mir leid. Aber.
Ja, weißt du, ey, Kevin, wir beide, 1 gegen 1, jetzt auf dem Basketballplatz, du machst keinen Korb. Ich habe gerade keinen Korb. Aber 100%.
Mann, ja, ich bin so alt. Weißt du, so, hast du schon gehört, Nico hat eine neue Switch bekommen. Hey, Nico, hast du heute Zeit zum Spielen? Lang nicht gesehen.
Aber ich versuche welche zu kriegen. Es gibt keine. Es ist so krass.
Ja, ja, das ist richtig krass hochgegangen. Die kommen da gar nicht hinterher. Mittlerweile gibt es bei eBay und so, also für gebrauchte Nintendo Switch, original Neupreis einfach.
Richtig krass. Teurer. Ja. Ich könnte den Twitch-Durchschnittspreis im Moment, der liegt auf jeden Fall bei weit über 400 Euro und das ist eine riesengroße Frechheit. Macht mich auch ein bisschen sauer, ehrlicherweise. Aber das ist nicht unser Thema heute. Ich habe, wie gesagt, versucht, mein Licht hier aufzubauen, damit ich mein Setup fertig mache. Aber trotzdem habe ich mich ein bisschen um Hip-Hop gekümmert, denn wir wollen heute wieder Stammtisch aufnehmen. Und da wir ja sonst auch immer so also 2 Sachen im Vorfeld haben, das eine ist ja so ein bisschen das Community-Feedback, das wir haben. Und dann dahingehend auch ein bisschen das, was vielleicht in den Thesen und Diskussionen geführt hat. Und als Feedback haben wir eigentlich nur eine Sache, die mir diese Woche so ein bisschen ins Auge gefallen ist. Ich muss mal ganz kurz nach, wer war's? Genau. Aber hier hat irgendjemand, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte. Doch, Chris Towell. Aber fand ich sehr schön. Der meinte, seitdem wir es wöchentlich machen, hört er jetzt jede Folge. Freut mich sehr, dass du dabei bist.
Ich glaube, einige Leute bekommen jetzt einfach mit, wann wir die Folgen hochladen. Weil es einfach jede Woche der gleiche Tag ist. Ansonsten war das immer so ein bisschen Glücksspiel, ob man das überhaupt mitbekommen hat.
Aber genau deswegen finde ich das, glaube ich, auch ganz gut. Und es fühlt sich auch gut an. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn wir wieder ein bisschen mehr auf Reisen gehen können, dürfen, müssen. Dann wird so Handyaufzeichnung wackelig im Auto oder so. Aber auch das gehört dann dazu. Wir können es auf jeden Fall versuchen. Ich freue mich
Martin
aber sehr
halt
drüber.
Mal kein Video.
Ja, doch. Video machen wir immer. aber ich mag es vor allen Dingen sehr gerne, weil auch so Dinge wie die Thesen, die wir jede Woche mit aufstellen, dafür sorgen, dass wir ja, weiß ich nicht, schon da draußen auch sehr angerichtete Diskussionen immer führen. Ne? Ich habe so ein paar Leute in meiner Followerschaft, die wirklich auch jedes Mal auf die Thesen aktiv reagieren und mir viel dazu schreiben. Ich freue mich da wirklich sehr drüber. Manchmal kann ich ein bisschen ausführlicher antworten, manchmal auch nur ganz kurz. Aber ich mag es sehr gerne, dass die Diskussionen, die wir anregen wollen, funktionieren.
Manchmal kriege ich so Nachrichten aus dem Nichts, auch noch häufig so kurz nachdem wir den Podcast hochgeladen haben, letztens glaube ich schon so kurz nach Mitternacht, und da schreibt dann jemand so einfach so, hey Kevin, wegen Dings, und ich bin so, hä, haben wir über irgendwas gesprochen oder so, und dann nehmen die halt so, ohne nochmal Kontext aufzunehmen, über die Thesen einfach, und ich muss mir selber kurz zusammenbasteln, worüber diese Person gerade reden könnte, und dann Und dann dauert es so einen kurzen Moment. Aber ich freue mich immer, wenn ich so schnell aktives Feedback bekomme.
Das Feedback, das wir auf die letzten beiden Thesen bekommen haben, können wir im Prinzip relativ schnell zusammenfassen. Denn du hattest die These aufgestellt, für Promo zu lügen ist peinlich. Ich habe gestern Abend nochmal bei Instagram in der Story nochmal spontan eine spontane Umfrage gemacht, um mal zu gucken, wie so die Stimmung ist. Ich gucke mal den aktuellen Stand, 89% haben gesagt, stimmt. Sind sich alle einig, zumindest alle unserer Follower und Hörer offensichtlich, sind wir da auf einer Linie. Ähnlich ging es meiner These, Rap denkt heute mehr an Charts als an Legacy, wo es sehr viel interessante Diskussion dazu gegeben hat, weil doch schon auch, zum Beispiel, ich glaube heute Nacht oder irgendwann hat mich noch ein Kommentar erwischt, der meinte, ja, meint es mir aber ganz ehrlich, ich scheiß doch auf Legacy, wenn ich die Charts stürme,
wenn ich mir die Tasche voll machen kann.
Ja, genau, wenn ich mir die Tasche voll mache und dann irgendwann im Haus sitze. Aber genau das meine ich ja. Das ist ja auch vollkommen, das muss man vielleicht auch mal klar machen, so, das ist nicht per se dann automatisch verurteilend gemeint. Das ist erstmal die These, die in den Raum stellt, warum Dinge gemacht werden, sie gemacht werden. Aber wenn jemand der Meinung ist, er hat den Schlüssel gefunden und er macht damit Kohle ohne Ende und feiert Millionen, es sei ihm gegönnt.
Hey, safe. Gerade Rap, ne? Rap, ein Genre, das von der Straße kommt und häufig auch noch für die Straße da ist. Wie viele Rapper wir haben, die aus schlechten Verhältnissen kommen, deren Familien aus schlechten Verhältnissen kommen, die plötzlich zu viel Geld gekommen sind, auf ihre kompletten Familien mit ernähren konnten, mit finanzieren konnten. Und natürlich macht man das dann weiter, so, wenn man aus diesen Motiven heraus Musik macht. So, wenn man irgendwann gemerkt hat, okay, ich kann damit einfach Geld verdienen, lege alles Geld. Und deswegen, das muss man, glaube ich, ziemlich deutlich unterscheiden.
Ich glaube, an irgendeiner Stelle, und dann hast du es halt wirklich richtig gemacht, schaffst du es, diese beiden Dinge an die Charts denken und an die Legacy denken, legst du übereinander und dann bist du in der Liga der ganz Großen angekommen. Und Kevin, das ist, stell dir vor, es ist so, du bist so im Wald, so, wir haben jetzt quasi jeder so zwei Äxte in der Hand gehabt, wir haben jetzt quasi so ein riesengroßes Feld freigemacht. Jetzt kommen die Jungs und asphaltieren das Ganze. Die Landebahn ist fertig gemacht. Denn offensichtlich landet jetzt auf dem, was wir eben geredet haben, so einen langen Sturzflug und einer langen Landebahn, die These. Also die Thesen. Bin auf dieser Landebahn jetzt also gelandet und erzähle dir jetzt die These. Und die kann ich noch so in zwei, drei verschiedene Richtungen variieren von der Formulierung her. Aber ich nehme sie mal so.
Formulier sie mal so, dass sie nicht so gut ankommt wie die These letzte Woche bei dir.
Ja, aber dann, okay, da gibt es zwei Varianten, habe ich auch schon drüber nachgedacht. Capital Bra ist mehr Hip-Hop als alles andere in Modus Mio.
Ja, jetzt bin ich sehr gespannt.
Ich glaube, die behalte ich so. Weil, also folgendes, ich hab mir ein bisschen Gedanken dazu gemacht. Also zum einen ist der Typ ja, glaube ich, jetzt mit über 20 Nummer 1 Singles und offensichtlich der goldenen Schatulle am Ende des Regenbogens, die er gefunden hat, wo der Schlüssel für den Superhit drin war. Der erfolgreichste, größte und reichste, den es gibt gerade so. Also ich glaube wirklich, also das ist ja immer superlativ.
Ich glaube wirklich 21 Nummer 1 Singles.
Ja. Und auch von den Zahlen her und so, es gibt, glaube ich, kaum was krasser und größer im Moment ist. Das ist, und da sind ja ein paar Superlative und ein paar Superstars nebeneinander, die dann immer so ein bisschen nebeneinander stehen. Aber bei ihm finde ich immer hoch faszinierend, die ganze Zeit über, dass egal was er macht und egal wo er hingeht mit der Mucke, die er da macht, immer dieser, um in seinen Worten zu sagen, dieser Brattern aus dem Block immer dabei ist und immer man den spürt, sieht, hört und auch fühlt. Und er natürlich über die Zeit musikalisch bestimmt eine Menge Leute verloren hat, die ihm solche Kollabos wie mit Dieter Bohlen übernehmen, die eine wahrscheinlich 10-mal, 15-mal relativ ähnlich klingende Single auf Platz 1 der Charts dann nicht mehr oder ihn dafür, also ihm nicht mehr abnehmen oder ihn dafür nicht mehr feiern oder so. Und so von außen betrachtet, finde ich aber trotzdem, merkst du die ganze Zeit, dass er immer noch der gleiche kleine aus dem Block ist. So. Und die neue Single, Die neue Single, komm, komm, jetzt, die jetzt gerade, die ist, da ist nichts wirklich, da ist nichts wirklich ganz so groß Spektakuläres dran. Das Video ist relativ simpel produziert, irgendwo in der Tiefgarage ein bisschen Strobolicht aufgestellt und das war's. Und es wird ein bisschen vor der Kamera halb intensiv performt, habe ich das Gefühl. Aber da sind so ein paar kleine Zeilen drin. So, mein Lehrer war mein leerer Magen und so. Mhm. Und natürlich werden da auch ein paar Klischees, die von dem Jungen aus dem Block und er kommt von unten, werden irgendwie so da schon auch alle ein bisschen befüttert. Aber wenn ich mir den Typen angucke, wenn ich mir angucke, wie er auftritt, wie er auch in den letzten Wochen sich auch immer wieder mal an bestimmten Stellen quasi nochmal klar gemacht hat, wer er ist, wo er herkommt und was er eigentlich macht und dass ihr mal alle mal die Füße stillhalten solltet, egal wie erfolgreich ich bin, ich komme immer noch von da unten. Mhm. Irgendwie nehme ich ihm das ab und ich glaube das und ich fühle es auch. Und wenn ich dann auf der anderen Seite dazu sehe, dass er, wer auch immer im Haus auf die Idee gekommen ist, mit einer Pizza mal eben den Pizzamarkt in Deutschland Wolli nimmt, dann ist das für mich nur die Kirsche auf der Sahnetorte.
Ey, von dem Typen. Bei mir um die Ecke, sorry, dass ich unterbreche, im Edeka, nee, der ist eh krank teuer einfach. Der ist wirklich sauteuer und der nimmt auch immer die ganzen gut und günstig Produkte aus den Regalen. Da kostet die einfach 4,50 Euro.
Ach, nochmal 50 Cent mehr, ne?
Oder? Richtig hart. Ja, die nehmen es von den, wie sagt man das, von den Toten, keine Ahnung.
Aber Stand jetzt waren ja die Informationen 500.000 ausgeliefert, es sollen 1 Million ausgeliefert werden bis Ende des Monats. Das heißt, die werden dann weitestgehend auch verkauft sein und viele Kleinigkeiten darauf machen das Produkt ja auch einfach lustig mit Billelelek.
Wir haben ja schon dieses Layout ist so geil von diesen Kartons, ja, wirklich genau. Auch mit den Fettflecken und so da drauf. Das ist schon wirklich sehr cool.
Und das ist natürlich Major Shit, so ein Ding zu machen. Aber ich stelle mir trotzdem immer noch den Typen vor, der dahinter steht und der einfach Kapital Bra ist. Mhm. Und egal, welches Single der gemacht hat, egal, welche seichte Hook er benutzt hat, um auf Platz 1 der Charts zu kommen, trotzdem ist für mich Kapital Bra auf jeden Fall Hip-Hop. Und das wird er auch bleiben. Und ich glaube, damit würde man ihm auch Unrecht tun, wenn man ihm das abspricht, egal, was er drumherum gemacht hat.
Safe. Ich finde auch, das ist so, also das, ne, diese ganzen Nummer 1 Singles und so und dieses leicht generische, was du vorhin angesprochen hast, dass das Video jetzt mit recht einfachen Mitteln ist und der Text bis auf ein paar Zeilen, die wirklich herausstechen, auch nicht so wirklich hängen bleibt, ne, aber trotzdem ist da irgendwie eine geile Energie dahinter und das ist das, was mich, alles, was du jetzt aufgezählt hast, was mich so an ihm fasziniert, dass er irgendwie immer so übel Spaß an allem hat und jedes Mal, wenn er irgendwie in der Öffentlichkeit mal auftritt, dann habe ich das Gefühl, dass sich da wirklich nicht so viel getan hat zu seinen alten Rapper-Mittwoch-Tagen bei ihm und seinem Charakter und das mag ich sehr. Und andererseits ist, glaube ich, so diese Masse, diese Überflutung von und mit Capital Bra vom Markt ist da dafür verantwortlich, dass ich das nicht so richtig pumpen kann. Weil dann nehme ich das wahr, aber ich weiß, nächste Woche kommt eh eine neue Single. Warum soll ich mich jetzt mit dieser so lange beschäftigen, so mäßig? Weil es für mich auch häufig so klingt, als wäre es so nur eine Überbrückung, bis die nächste Single dann in 14 Tagen kommt. So, ich wünsche mir, dass es ein ähnliches Phänomen wie bei UFO, der ja auch so unmenschlich viel Output hatte die letzten Jahre, wo ich dann so denke, Mann, nimm dir doch einfach mal 2 Jahre Zeit für wirklich dein Masterpiece und sammel all diese geilen Zeilen, die wir mögen zwischen dem zwischen den 0815 Zeilen, sage ich jetzt einfach mal, und liefern einen Track, wo nur geile Zeilen drauf sind. Weißt du?
Ja, aber ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen eine Diskrepanz in der Wunschvorstellung, wie so ein Künstler zu funktionieren hat und wie er tatsächlich funktioniert. Denn die Zeilen aus dem neuen Song zeigen schon, dass da ein Typ ist, der immer, der einfach einen ganz anderen Grund hat, warum man den ganzen Scheiß angefangen hat. Der mehr den Tupac oder Eminem Weg gegangen ist und der dann irgendwo schon hundertprozentig auch noch in sich genau diesen künstlerischen Anspruch hat und allen zeigen zu wollen, dass er der Geilste ist. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum jetzt CB7 jetzt zumindest im Einstieg ein bisschen härter wirkt und dann wahrscheinlich als Album dann auch wieder mehr das Hip-Hop-Album ist, das dann die Jungs von früher haben wollen, die dann jetzt auch in die Kommentare schreiben, endlich ist er wieder so hart wie früher. Der Capital Bra gefällt mir viel, viel besser.
Es waren ja auch M.O.P. und Redman Cuts, hinten drin. Genau. Das muss dir ja sehr gut gefallen haben.
Ja, also ehrlicherweise, also na, da hol mich auf mal, benutze ein bisschen 90er-Jahre-Klassiker irgendwo im Song und du hast mich auf deine Seite gefischt, da bin ich recht einfach an der Stelle. aber ja, genau. Aber solche Elemente, guck mal, aber da sind wir doch bei, auch bei verschiedensten Thesen, über die wir schon gesprochen haben. Das ist dann auch wieder Respekt zeigen.
Ja.
So, das ist zu zeigen, ich weiß, was herkommt, ich weiß, wer die Großen sind, ich weiß, Redman ist ein krasser Motherfucker und er ist irgendwie, ich bin wahrscheinlich mittlerweile reicher, größer, trotzdem habe ich sehr viel Respekt für alles, was die da gemacht haben und wo die stehen und dass die ein Teil von dem sind, warum ich heute bin, wo ich bin. Und darum ist er wahrscheinlich auf jeden Fall viel, viel mehr Hip-Hop als der Großteil. Alle ist ein bisschen pauschal, aber ein Großteil von dem, was in Modus Mio stattfindet. Weil genau dort halt das stattfindet, was die gleichen Mechanismen benutzen möchte, die Capital Bra zu den 21 Nummer 1 Singles gebracht haben, die er in seinem Leben hatte. Aber seine Intention ist eine andere.
Mhm.
Und darauf eine Gangsterella-Pizza.
Ich habe eine Frage, Nico. Schließen sich Hip-Hop sein und sehr aktiv auf TikTok sein eigentlich aus?
Nee, überhaupt nicht. Nee, wirklich nicht, weil ich glaube, es hängt ja immer ein bisschen ab, aus welcher Intention du das machst. So. Mhm. Und wenn du einen künstlerischen Ansatz verfolgst bei deiner TikTok-Arbeit oder irgendetwas, was dich als Künstler irgendwie voranbringen möchte, dann hat es noch eine kleine andere Nuance. Oder wenn du halt das, was es gibt, benutzt, um daraus etwas Neues, etwas anderes zu machen. Ich gebe zu, dass diese Brücke recht klein ist Richtung TikTok, aber irgendwie ja auch nicht. Aber da wird deine These ja wahrscheinlich jetzt ein bisschen darauf hinausgehen. TikTok ist schon so ein Phänomen gerade.
Genau. Meine These für diese Woche lautet nämlich, TikTok wird Deutschrap nachhaltig beeinflussen und ist schon quasi dabei momentan. Ich kann dir das mal so ein bisschen an dem Beispiel Loredana verdeutlichen. Und zwar ist sie jetzt, nee Quatsch, vor gut 2 Monaten schon im April mit Du bist mein zum 4. Mal von 0 auf die 1 gegangen in den deutschen Single-Charts und hat damals relativ exklusiv mit TikTok zusammengearbeitet, hat so Werbekampagnen für den Song geschaltet und es gibt, ich weiß nicht, ob du kennst es auf jeden Fall, aber falls unsere ZuhörerInnen es nicht kennen, es gibt OMR, die Online Marketing Rockstars. Das ist eine Plattform im Grunde für Marketing. Wie schaltet man Werbung im digitalen Zeitalter? Welche Sponsoren passen zu welchem Content und etc. pp. Da gibt es auch eine große Messe, die jedes Jahr eigentlich wie ein kleines Festival ist. Und die haben
auch eine große Podcast-Agentur übrigens, die unter anderem Was ist Rap für dich vermarkten.
Richtig. Und die haben ein wenig mit dem Label und dem Management von Loredana gesprochen für einen Artikel, den ich sehr, sehr interessant finde. Und da kommt unter anderem Frank Stratmann zu Wort, der Groove Attack leitet, also den Vertrieb von Loredana, und Lukas Teuchner, der das Management macht von Loredana. Und da haben sie so ein bisschen über TikTok gesprochen. Und Frank Stratmann erzählt, dass sie im letzten Jahr, Jetzt rufst du an, da hat Loredana von diesem Song eine Hörprobe auf Instagram geteilt und dann hat irgendein Follower von Loredana diesen Song gerippt, ihn auf TikTok zur Verfügung gestellt und da hat er sich dann tausendfach einfach verbreitet, dieser Songschnipsel, dieser Leak. Und da haben sie das beobachtet und haben sich gedacht so, Leaks können ja auch einfach eine Marketingstrategie sein, wenn das so gut klappt, weil das schafft natürlich eine ganz andere Bindung und Vertrautheit zu dem Song, bevor er überhaupt veröffentlicht worden ist. Und mich selbst hat das direkt an die Zeit erinnert, wo ich so 2010, da war ich so großer Casper-Fan und habe auf die Veröffentlichung von XOXO hingefiebert. Und da sind immer wieder so Handyvideos aufgetaucht von Konzerten von Casper, weil er schon viele Songs vor Veröffentlichung gespielt hat. Da gibt es unter anderem das Handyvideo zu Herzwurm. Ein Song von Casper, der niemals erschienen ist, aber quasi eine Skizze von dem Song Lila Blau ist, der auf XOXO dann später vertreten war. Und dieses Video hatte damals schon irgendwie so 10.000, 20.000 Aufrufe. Gestern habe ich nochmal nachgeguckt, hat 21.000 Aufrufe, was für die Verhältnisse ein 10 Jahre altes YouTube-Video verwackelt, Handy von einem Konzert von Casper, damals noch vor dem großen Durchbruch, verhältnismäßig viel Aufrufe sind. Also da hat das auch schon so ein bisschen funktioniert, aber eher so aus einer Beobachterperspektive und man will alles mitbekommen. Jetzt, es wurde nicht so bewusst für Werbung oder so genutzt, weil es sind ja auch Songs, die nie rausgekommen sind. Bei Loredana hat, jetzt rufst du an, damals Platz 2 in den Charts geholt und da dachten sie sich, okay, wir nehmen jetzt Kontakt zu TikTok auf, haben sie gemacht und dann war es schon beim Folgetrack, den Loredana mit Suna gemacht hat, so dass sie, ne Quatsch, ohne Suna war es, Du bist mein, dass man den Song im April quasi bei der Entstehung beobachten konnte, bei der vermeintlichen Entstehung, eine Woche lang. Sprich, es kommt so ein Video, ey, ich mache einen neuen Song, der Beat klingt so und so, ihr könnt schon mal reinhören. Dann am nächsten Tag hat sie gezeigt, wie der Verse ist. Dann wurde die Hook gezeigt. Und diese Videos, du kannst den Sound ja immer weiter benutzen, das verbreitet sich dann immer und immer mehr. Und im Endeffekt haben 8 Millionen Menschen den Song schon auf TikTok gehört, bevor er überhaupt erschienen ist. Das heißt, wenn er rauskommt, kennst du ihn einfach schon. Du hast schon den Ohrwurm und dann geht's richtig los. Und das nutzen ja auch schon Künstler in den USA. Also wir alle haben direkt Tusi's Light im Ohr von Drake mit diesem Tanz, der einfach nur komplett auf TikTok ausgelegt ist. Lil Nas X ist durch TikTok mit einem älteren Song quasi über Nacht berühmt geworden, weil der Song auf TikTok rumging und er musste dann dafür sorgen, dass eine neue Studioversion erscheint, dass es ein Video gibt. Lizzo ist mit einem, ich glaube, 2 oder 3 Jahre alten Track auf einmal durchgestartet, durch TikTok, hat ihren großen Durchbruch gefeiert. Loredana hat auch eine Tanz-Challenge gemacht zu Du bist mein. Das heißt, 20 Leute mit den besten Videos auf TikTok konnten mit ins offizielle Musikvideo kommen. Also, das ist Wahnsinn. Loredana macht auch aktuell auch Werbung für TikTok im Fernsehen. Also, wenn man mal durch ProSieben, Sat1 und Co. schaltet, kann es sein, dass man Loredana mit einer TikTok-Werbung sieht. Und Frank Stratmann sagt auch, also wir erinnern, oh Gott, ich kann nicht mehr reden bei dem ganzen TikTok-Schwall, der Groove Attack-Geschäftsführer sagt auch, dass es bei Mero damals schon so war. Nur da war Instagram noch so eine kleine Parallelgesellschaft, Paralleluniversum für die Generation Facebook. Und da hat sich dann so ein Druck aufgebaut auf Mero. Und als dann endlich der Track rauskam, der erste, als der Hype auf Instagram noch so groß war, hat sich das alles so entladen in Form von Streaming-Zahlen. Und das ist das gleiche Prinzip, womit jetzt zum Beispiel Loredana arbeitet. Der Druck wird so weit aufgebaut, dass ein Song so aufgebauscht wird, über eine komplette Woche lang auf TikTok, bis er dann erscheint und sich der ganze Druck entlädt. Und dann ist er schon ein Hit, bevor er überhaupt da war. Fertig.
Der Vortrag war sehr gut, danke. Bewertung gibt es später. Aber ich finde die These, um sie wieder raufzuhören, dass TikTok Deutschrap nachhaltig beeinflusst wird, auch relativ klar. Und ich glaube auch nicht, dass man da irgendwie viel dagegen sagen kann. Die Frage ist, es bräuchte noch das Adjektiv positiv oder negativ. Denn ich sehe so ein bisschen die Gefahr da drin, dass wenn du große Künstler hast wie Loredana oder wie Drake, dann funktioniert das ja allein schon, weil die einfach einen nächsten Move machen. Und Tusi's Light von Drake ist etwas, wo wahrscheinlich, sagen wir mal, 4 von 5 Menschen schon sagen werden, okay, das ist richtig clever, du Drecksack, was du da gerade schon wieder machst. Einer von 5 meckert eh. Aber wenn das dann auch jetzt aus besagten Playlisten zum Beispiel jeder versucht und du merkst, wie jeder Künstler jetzt künstlich den Spannungsbogen aus seiner Musik nur für TikTok produziert, damit da junge Menschen den Song quasi viral einen Peak geben, das kann ja nicht 50 Mal funktionieren. Und wir haben jetzt 50 Singles die Woche, die immer in der Thank Backspin It's Friday Playlist landen. Wenn wir dann ab jetzt 50 PR-Kampagnen für Snippets auf TikTok für Songs haben, dann rennt sich das automatisch aus. Ich glaube, du brauchst schon eine bestimmte Größe des Künstlers und vor allen Dingen auch eine Integrität der Fanbase gegenüber. Weißt du? Ja. Eine Loyalität. So Shirin David, im Zweifel auch ein Shindy, die könnten das einfach machen, weil man per se weiß, es gibt eine große Zahl von x 100.000 Menschen, die automatisch mitrennen würden.
Ja.
Und dann letzter Satz von mir. Dann ist aber ist immer noch die Frage, inwiefern du TikTok als Stilmittel für dich elegant genug findest, um dich zu positionieren. Denn ich glaube, damit haben ja heute immer noch viele Probleme, TikTok für sich richtig einzuordnen. Genau wie du es vorhin beschrieben hast, die Generation Facebook wusste nicht, wie sie die Generation Instagram einsetzen soll. Dann ist Instagram da. Und jetzt sind wir ja bei der Generation TikTok und der Übergang dazu ist offensichtlich und das Handling aber noch nicht ganz klar.
Ja, und da wird dann ganz interessant, weil du hast vollkommen recht, das geht ja nicht, das klappt nicht, wenn das jeder einfach macht und jeder da diese Reichweite bekommt, weil es kann nicht jeder diese Reichweite bekommen, weil die ist ja nun mal irgendwie beschränkt. Aber im Fall Loredana war es so, dass ja wirklich aktiv mit TikTok zusammengearbeitet worden ist. Also TikTok hat sogar Pressemitteilungen rausgeschickt, einfach so, ey, sei aktiv dabei beim Loredana-Video, so sei Teil, sei Creator, sei Teil der ganzen Geschichte. Und wenn man sich jetzt mal anguckt, wer bei A Million Entertainment ist, das ist nämlich eine Kreativagentur, die sich um Loredana kümmert. Ist ein ganz interessanter Zusammenschluss. Die beiden Gründer der Werbeagentur Dojo, die auch diese ganzen kultigen Edeka-Werbespots gemacht haben und hinter der ganzen Kreativarbeit von, oder beziehungsweise der Werbearbeit von Muschi Kreuzberg stecken, haben mit Lukas Teuchner, dem Manager von nicht nur Loredana, vielen anderen großen KünstlerInnen aus Deutschland, und Michael Stockum, der früher bei 4Music war, haben sie eine Agentur namens A Million Entertainment gegründet. Und das ist so ein Mix aus Artist Management, Kreativagentur und sie selber sagen Cultural Storytelling. Ne, kann man natürlich auch sowas wie sei eine Woche mit Loredana und Suna dabei, wie ein Song entsteht, kann man auch darunter verstehen. Und wenn man sich jetzt anguckt, wen die so managen, dann ist da Lena Meyer-Landrut, Loredana, Bowser, Jamule, Shindy, Apache, Bad Moms J, Celine. Und das sind alles Künstler, die auf TikTok sehr gut funktionieren können, funktionieren. Safe. Und das macht nur Sinn, dass die eng mit denen zusammenarbeiten und den Kontakt dahin suchen.
Ja, definitiv. Das ist halt auch ein Modell, das, wie du schon sagst, nicht auf jeden Künstler funktioniert. Ich kann mir im Moment Shindy nicht ganz so vorstellen, obwohl er im Zweifel ja nur den Song liefern muss dann kann ich es mir doch vorstellen. Aber ob er aktiv in der TikTok-Kampagne stattfindet, weiß ich nicht.
Das weiß ich auch noch nicht. Aber er hat mich schon häufiger überrascht in der Vergangenheit, so mit diesen kleinen Sketches am Ende seiner Videos, wie er da zum Beispiel in der alten McDonald's-Schürze im VW Golf 2 oder so sitzt und irgendwie 50 Cent hört. Das habe ich ihm eine Zeit lang gar nicht zugetraut, diese amüsanten Sketches. Aber sehe ich genauso wie du. Ich habe mir auch nochmal die ganzen TikTok-Profile von denen angeguckt. Viele sind da gar nicht so aktiv wie zum Beispiel Loredana. Aber es reicht im Zweifel ja auch einfach, Musik zu liefern und vielleicht ein paar ikonische Bewegungen aus zum Beispiel einem Apache-Video, die dann Nutzer TikTok nachahmen können.
Weißt du, was ich da ganz spannend finden werde? Weil guck mal, es gibt ja immer noch eine große Ägide an Künstlern, die noch nicht mit TikTok arbeiten. Und eigentlich, also nicht so richtig, oder wenn, dann nach bisher handelsüblichen Mechanismen, die erste Generation quasi vorgemacht hat. Und wenn dann ich Robert Lewandowski dabei zugucke, wie er anfängt zu tanzen wie 14-jährige Mädchen, dann wird es unangenehm. Aber man darf dadurch nicht den Fehler machen, ein Medium komplett per se zu verurteilen, denn es liegt an der Kreativität der Künstler. Und wenn die nun mal Musik machen und hier ein Medium ist, das Musik als eines ihrer Kernelemente sieht, dann ist das ein wunderbarer Spielplatz, auf dem Künstler, die Bock auf Mucke haben, das Medium nutzen können. Und da bin ich gespannt drauf. So, ob es nur darum geht, dass ein Tanzschritt gemacht wird, ob es vielleicht sogar Performance-Ideen geben wird, ob es welche Art von Interaktivität noch kommt. Ich glaube, da können sehr viele, sehr spannende Sachen passieren, die, und das ist dann ja der nächste Punkt, oder der letzte auch bei sowas wie TikTok. TikTok gehörte bis vor kurzem, lass es sagen, jungen Menschen von vielleicht 12 bis 18. Die getanzt haben und die sich Millionen Followerschaften aufgebaut haben. Das ging Facebook auch mal so vor. Da waren sie ein bisschen älter, aber vor 100 Jahren. Das ging Instagram auch so. Jetzt kommt die Industrie, hat es gesehen und nimmt sich TikTok im Ganzen und macht da jetzt Geld mit. Das heißt automatisch, dass die junge Generation eh schon zum nächsten Medium irgendwann umwandern wird. Aber alle großen Haie, die dann dabei sind, jetzt das Ding versuchen werden, für sich optimal auszuschlachten. Und das kann interessant werden. Weil ich erkläre es, warum. Besagtes OMR, Philipp Westermeier, der Chef von OMR, hat einen Podcast gehabt, da hat er mit Finn Kliemann und Jan Delay gesprochen.
Wollte ich mir noch anhören.
Musst du unbedingt machen, ist wirklich, also eine echte Empfehlung. Ich finde, das ist sehr, sehr spannend. Man muss ein bisschen in die Generation gehören. Es ist sehr, sehr spannend. Und man kann da auf jeden Fall auch, also finde ich, viel rausholen. Aber das Spannende vor allem war, dass Finn Kliemann TikTok scheiße findet und Jan Delay TikTok geil findet. Und ich habe nicht verstanden, warum. Aber ich fand es so toll. Also, was heißt, ich habe, okay, das hat mich verwundert. Aber er hat es erklärt. Ey, es ist Mucke. Ist doch geil. Irgendwie muss man damit was machen.
Ey, ich sag,
und wenn da Kreativität entsteht, dann kann TikTok sehr, sehr spannend werden.
Ich sagte, wie es ist. Ich grind auch gerne mal auf TikTok. Also, ich poste da nichts. Ich habe da ein Konto. Heißt genauso wie bei Instagram. Ihr könnt mir gerne folgen. Dann seid ihr das erste Mal dabei. Falls ich da irgendwann was posten sollte, wird wahrscheinlich nicht passieren. Aber ich finde da sehr viel, worüber ich sehr gut lachen kann. Also dieses Klischee von junge Leute tanzen da einfach nur zu einem Song, wird nur bedingt erfüllt. Also ich finde da eigentlich hauptsächlich Memes und finde das dann teilweise auch sehr lustig.
Ja, ich bin bei allem noch nicht ganz so sicher hier. Ich muss mal gucken.
Vielleicht was eine kleine Empfehlung für dich und für die Leute,
ich guck dem
für
bei
die Triller zu durch. Wenig Straße ist. Triller sage ich schon, TikTok. Ihr müsst Triller euch dann angucken. Das ist quasi die Straßenrap-Version von TikTok. Und jetzt,
ich glaube, das bevor wird du
komplett versinkst im TikTok-Strudel, Nico, und nur so
ja, mit Digga, ich dabei mach genau bist. Den Fehler. Ich mache genau den Fehler gerade. Ich guck jetzt gerade wieder jungen Menschen dabei zu, wie sie irgendwelche Tanzmoves machen.
Okay, dann legt schnell das Handy weg und moderiert die News an und dann sind wir davor gerettet.
Ab zu den News. Ist nicht so viel los gewesen, habe ich das Gefühl, oder? Kevin, was sagst du?
Nö, war eine laue Woche. Da war meine spannender.
Dann erzähl ein paar News aus deinem Leben. Obwohl, man muss ja mal ehrlicherweise gestehen, das Schönste manchmal ist ja, wenn wir uns einmal wieder treffen, vor allen Dingen, weil wir jetzt ja immer nur über Video reden, der Gossip drumherum, der macht es auch immer spannend. Ich bin ja sehr glücklich und froh darüber, dass ich mich aus vielen Sachen immer raushalte, aber dann doch wir uns gegenseitig ja dann nochmal Dinge erzählen können, die überall aufschlappen, die dann sogar bis zu uns aufschlagen, obwohl wir nicht intensive Partygänger oder Connection sind, um das zu pflegen.
Leute, wenn ihr wisst, was wir hier alle so zwischen den Kategorien bequatschen.
Ja, das war, aber das ist immer das Schlimmste, was du machen kannst. Immer dieses, oh ja, es war richtig cool, jetzt eben dazwischen. Jetzt ist halt so mittelmäßig.
Ja, das stimmt.
Oder ehrlich gesagt, richtig scheiße. Shindy, also Shindy muss 175.000 Dollar Strafe zahlen, Euro Strafe zahlen.
Muss ja, er schon? Nee, okay. Ne, ist nicht durch, oder?
Nee, aber ehrlich gesagt, das Einzige, was ich in der News wirklich interessant finde, ist, dass dort einmal durch den Tagessatz berechnet wurde, dass er offensichtlich ja wirklich gut Geld verdient. Und damit viel von dem, was er sagt, ja dann auch einfach mal belegt ist.
Mhm.
Also, das ist das Einzige, was ich daran wirklich spannend fand. Alles andere ist so.
Willst du auch noch kurz erzählen, warum überhaupt?
Behördenquatsch. Ja, das mach du mal, weil ehrlich gesagt fand ich das schon ein bisschen albern.
Okay, wir erinnern uns wahrscheinlich alle an Song und Video von Ach Falterbach, wo jeder eigentlich nur darüber gesprochen hat, dass die Hook von Shirin David rausgenommen worden ist, ersetzt worden ist, weil Shirin sich nicht ins Video stellen wollte, um Shindy zu betüdeln, was ich gut verstehen kann. Aber in diesem Video fährt...
Würdest du auch nicht machen, ne?
Nö.
Dich ins Video setzen und Shindy betüdeln?
Nee, aber... Also, kommt aufs Angebot an letztendlich, ne? Alles hat seinen Preis. aber erst tendenziell jetzt erstmal nicht.
Stell dir das gerade vor.
Und er fährt dann mit einem Mercedes-Maybach durch die Gegend und hat als Kennzeichen Daddy 1. Ist natürlich ein ungültiges Kennzeichen. Er wurde damit geblitzt. Dann wurde ihm vorgeworfen, dass er dass er das absichtlich gemacht hat. Also rechtswidrige Absicht für den Kennzeichenmissbrauch. Und er sagt so, was? Ich hatte von der Stadt eine Drehgenehmigung, fällt doch quasi unter Kunstfreiheit. Stadt sagt nö. Und dann wurde sein Monatsverdienst geschätzt von der Bild. Also die Bild geht davon aus, dass das Gericht Shindys Monatsverdienst geschätzt habe. Es fällt so auf ungefähr 150.000 Euro netto pro Monat. Gibt dann ein ganz nettes Jahressalär von 1,8 Millionen im Jahr. Also da hast du schon ganz recht. Er verdient, glaube ich, ganz gut, wenn die Bild da recht hat. Und jetzt geht's weiter. Mal gucken, was da so bei rumkommt. Also Shindy sagt, ich hatte eine Drehgenehmigung von der Stadt. Warum soll ich für das falsche Kennzeichnen bezahlen? So, weil, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass ihn so ein Strafzettel von Blitzer über 80 Euro juckt. So, deswegen, da reden wir jetzt schon über eine andere Hausnummer von 175.000 Euro.
Ja,
mal find gucken. Ich auch ein bisschen, also ohne rosa Rap-Brille wäre das jetzt ein Kumpel von mir passiert. Dann hätte ich auch gesagt, und wenn der nur 12.000 Euro bezahlen hätte sollen oder so, hätte ich auch gesagt, das ist ja lächerlich.
Ich finde, die Verhältnismäßigkeiten haken da so ein kleines bisschen. Ich habe eben nebenbei kurz mal nachgeguckt, ob es ein Autokennzeichen DAD gibt. Gibt es gar nicht. Also ich meine, ich hätte gedacht, okay, vielleicht hätte man es umgehen können, wenn man irgendeine alte Karre in DAD anmeldet, aber Darmstadt DA wäre das Einzige, was möglich gewesen wäre, und dann kannst du halt keine drei Buchstaben hinterher setzen. Dann musst du es halt so machen, wie du es jetzt gemacht hast.
Ja.
Aber auch stark sich dann blitzen zu lassen übrigens, das wäre ein guter Move.
Ja, und vielleicht hätte er auch eine richtig gute Produktionsfirma, oh Gott, nee, jetzt bringe ich mich in Teufelsküche, aber er hätte dann gesagt so, ey, Stadt Stuttgart oder so, ich weiß nicht, wo sie das Video gedreht haben, wir hatten hier zwar eine Drehgenehmigung, aber wir wurden geblitzt, wir hatten ein seltsames Kennzeichen, wohin sollen wir was überweisen?
So. Ja.
Aber naja, man lernt wahrscheinlich nie aus.
Ja, am Ende des Tages sind sie auch Behörden, und Behörden sorgen, ticken ja, finde ich, und das sind Erfahrungswerte auch immer so ein bisschen danach, wenn du mit mir spielen willst, dann können wir spielen.
Ach, kann ich mir gut vorstellen, wie da so jemand, so ein Verwaltungsbeamter
genau,
so in der Kartei sucht, so, ach, wer wurde denn da wieder geblitzt? Das Kennzeichen, das kenne ich ja gar nicht. Da treibt aber jemand Schabernack mit uns. Und dann kurz Recherche und dann Schindler, Michael. Ah, ja, hier der Shindy. Und dann, komm, das feuern wir durch alle Instanzen.
Weißt du, wer eigentlich auch so ein Kandidat ist, um sich mal von Behörden richtig mal die Ohren langziehen zu lassen?
Ich weiß auf jeden Fall, auf wen du anspielst. 6ix9ine.
Ey, mal ganz ehrlich, ne? Also, Tatsache ist, er hat Ariane Grande und Justin Bieber Chart und Billboard, vor allen Dingen Chartmanipulation vorgeworfen, weil er nicht verstanden hat, warum er mit seiner Single auf 3 und nicht auf 1 gegangen ist. Das ist die Information. Der da drin hat dann auch Billboard und vor allen Dingen auch alle bestätigt, nein, das ist Quatsch, was du da erzählt hast. Er sagt aber, ey, hier wurden 30.000 Einheiten mit 6 Kreditkarten eingekauft. Dann aber finde ich, und das ist das Einzige, was ich daran so ein bisschen finde, dass alle klar betonen, aber du kannst ja nur 4 pro Kreditkarte kaufen. Das ist limitiert, das ist klar, aber es klingt trotzdem so ein bisschen eigenartig, dass die alle zu viel darüber wissen, wie viele Einheiten man pro Kreditkarte kaufen kann. Das gibt dem Ganzen Mühe von, okay, vielleicht gibt es da noch irgendwo einen Graubereich, über den wir diskutieren sollten, aber da will ich gar keine großen Spekulationen aufmachen. Ich glaube schon, dass man auch keine 30.000 erwerben kann, obwohl man heute alles kann.
Ich erinnere mich an den einen oder anderen Vorwurf, auch in der Deutschrap-Welt, dass Labels auch gerne mal mit Schubkarren quasi zum Saturn gefahren sind oder zum Mediamarkt, um da die Boxen selber wieder rauszuholen.
Ja, wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Es gibt genug Dinge zwischen Himmel und Erde, und da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen Schmuh, der mal passiert ist. Es wird auch bestimmt in der Musikindustrie überall versucht werden zu bescheißen. Fakt ist, und das ist aber das Eigentliche, was ich daran sehr interessant finde, also ich muss mal von meiner, ich gebe mal von meiner Seite meine Gedanken zu 6ix9ine kurz zusammenfassend für dich hier in die Runde. Ich habe den früher nie ganz wahrgenommen. Ich hab so ein bisschen so den einen oder anderen Song mal gehört, hab aufgrund des äußerlichen Erscheinungsbildes und der Geschichte, die ich da drumherum gehört habe von einem Typen, der ja offensichtlich ja doch auch aus etwas, der kam ja wohl doch dann irgendwie ein bisschen aus der Hood, aber es wirkte wie der kleine Junge, der mit den großen bösen Jungs spielen will, das cool findet, dann daraufhin gehend eingebuchtet wird, weil er zu viel mitgespielt hat, dann aber den besagten Schwanz einzieht und versucht, sich irgendwie aus der Sache rauszudrehen, dann die große Snitch ist, dann dadurch Jahre seiner Haftstrafe weniger verbüßen muss, dann aufgrund von Asthma und Corona auch noch früher entlassen wird und seitdem ungefähr alles macht und alles tut, was man in meinen Augen, also wo ich jedes Mal das Gefühl, eigentlich, du müsstest eigentlich mal geschüttelt werden oder da müsste mal wieder Mama kommen, um dir mal zu erzählen, wie du dich zu benehmen hast. Weil ich das Gefühl habe, also man muss da zwei Sachen dazu, ich glaube auf jeden Fall Marvin, guckt euch die Marvins Room-Folgen an, er bringt das Ganze noch besser auf den Punkt als ich, aber das ist so die Grundessenz, die ich mir daraus mitnehme. Das ist das eine. Und zweitens, ich weiß gar nicht, könnte man sagen, folgt dem Kollegen. Aber das, was er da macht und in welchem Takt er sich mit allem und jedem anlegt, ist irgendwie, das ist unangenehm.
Also, ich liebe dieses Video, wie seine Nachbarin ganz aufgeregt das Selfie von sich dreht und sagt so, oh mein Gott, ich glaube 6ix9ine dreht gerade nebenan eine Insta-Story auf dem Balkon. Ich glaube 6ix9ine ist neben mir eingezogen. Und dann sieht man so parallel dazu, wird dann so geschaltet, wie 6ix9ine gerade die Story aufnimmt. Also man sieht die Story von 6ix9ine, wie er so auf dem Balkon rumalbert und dann hört man als nächstes, dass er einen Tag später umziehen musste. Das ist so geil. Ja, das ist für mich sinnbildlich irgendwie.
Aber guck mal, jetzt rede ich ein bisschen erwachsen, aber da stecken ja auch Dinge drin. Ey, der kommt dadurch offensichtlich in ein Zeugenschutzprogramm, was es ja nichts anderes ist. Und was für ein Aufwand betrieben wird, damit er beschützt wird und ständig auch in... Also, weißt du, was ich meine? Das ist logistisch, was das alles bedeutet. Und dann stehen da Autos vor der Tür.
Die Taktung, wie häufig wir hier bei, also in diesem Podcast über 6ix9ine reden, das... Und wir reden immer, also wir reden nie über Musik. Also das ist auch nochmal ein Fakt. Diese Sachen, die er jede Woche so bringt, sind so skurril, dass es sie jede Woche in unseren kleinen Podcast schaffen.
Und vor allen Dingen, da gibt es noch so eine andere Note, die ich daran auch darf, also dann schon wieder auch verschmitzt und mit dem Augenzwinkern sehe. Er gehört definitiv gerade zu den Personen in der Welt, mit denen man sich nicht anlegen sollte, habe ich das Gefühl. Weil egal, wen er sich schnappt und egal, wer den einen Funzel oder die kleine Mini-Vorlage annimmt und darauf reagiert, kriegt sofort, dann ja auch von der ganzen Fanbase und so, kriegt sofort Welle der Empörung und des Gegenwindes.
Amerikanische Algier.
Ja, genau. Ja, schön gesehen. So, ich weiß nicht, aber auch noch den, wenn er auch noch den Da Vinci Code irgendwann rausholt, obwohl LG ehrlicherweise der Kandidat wäre, der ruhig beim Bass 6ix9ine mal zierische Maßnahmen.
Das kann ich mir sogar vorstellen, dass das in Ordnung ist. Also, weißt du, ja, genau. Also, ey, aber Farid,
frechen Bengel.
Ne, um mal zum nächsten Thema zu kommen, Farid Bang war eine Zeit lang auch so ein Kandidat, mit dem man sich nicht anlegen sollte. Gar nicht so aus Angst vor körperlichen Konsequenzen, sondern eher so, was Farid mit dir im Internet anstellen kann innerhalb von kürzester Zeit. So, das kann er sicherlich auch immer noch, aber ich habe so bei seinen Interviews in letzter Zeit so das Gefühl, dass er so deutlich entspannter ist als noch vor 5, 6 Jahren.
Ah, Digga, aber hast du wie hieß nochmal diese Moderatorin? Radiomoderatorin? Nuri, weißt du noch, wie diese Radiomoderatorin hieß, die er sich da vorgenommen hat? Und ich glaube, von irgendeinem Radiosender in NRW war die ja. Nuri in der Redaktion kann nebenbei mal ganz kurz gucken. Die Geschichte,
da
also
weiß
die
ich fand
gar ich schon interessant,
glaube ich.
Ja, das wirst du auch mitgekriegt haben. Es gab eine Radiomoderatorin, die hat sich über Farid Bang lustig gemacht und dann hat Farid Bang in seiner Story quasi das direkt aufgenommen und ist in die Opferrolle eingestiegen und hat quasi klargemacht, dass er sich hier verletzt fühlt und dass es nicht in Ordnung ist, dass man sich über ihn aufgrund seines auch familiären Hintergrunds so lustig macht.
Die hat sich, glaube ich, über seine Aussprache und so lustig
komplett
gemacht.
Komplett 1:1 umgedreht. Ja, genau. Also, wie heißt die nochmal? Lola hieß die, genau. Genau. Welcher Sender war das? Finden wir auch gleich noch raus. Auf jeden Fall hat sie hat sich über Farid Bang lustig gemacht. Farid Bang hat in der Sekunde, nachdem er sich über alles und die Welt lustig gemacht hat, es umgedreht und hat quasi gezeigt, ey, hier, ich bin hier, werde hier gerade, misshandelt, diskriminiert. Mhm. Dankeschön. Werde hier gerade diskriminiert. Und also bei aller Liebe, wer Farid in den letzten 10, 15 Jahren begleitet hat, weiß, dass dem alles widerfahren kann, aber keine Diskriminierung, weil dem alles scheißegal ist. Trotzdem hat er, und das ist das Interessante, aber hat den Punkt gehabt, es war ja trotzdem inhaltlich richtig, dass es falsch ist, sich über die Aussprache lustig zu machen. Mhm. Nur er hat es halt in Farid-Manier wiederum umgedreht und hat es zum Teil seiner Promokampagne gemacht und hat sie auch dann wieder hervorragend Volley genommen. Also wieder ein Beispiel dafür, leg dich nicht mit Farid Bang an, steig nicht mit ihm in den Ring, weil du wirst dieses Spiel verlieren.
Er wurde ja auch immer mal, also das ist ja auch immer wieder passiert, ne? Dass er so aufgrund seines Humors, seiner Aussprache und so quasi Opfer von so klassistischen Witzen geworden ist. Also ich erinnere mich auch noch an seinen Auftritt damals bei Stefan Raab, wo Stefan Raab es immer wieder so krass lustig fand, dass Farid Abitur hat. So, ach, und du hast Abitur? Und so. Ich glaube, das hat sich Farid nie zu Herzen genommen, aber Vielleicht auch, weil Stefan Raab damals noch ein zu großer Player war, um sich damit ihm anzulegen. Aber
Farid hat eine gewisse Pufferzone in sich, wann es ihn wirklich
zu wild wird,
nervt und wann er wirklich sauer wird und wann er es quasi so für sich selber auch ironisch nutzen kann. Er hat jetzt in der Promophase sich dem Format, wie viel ist dein Outfit wert?
Guckst du das manchmal?
Quasi. Nee, überhaupt nicht. Und ich finde sowohl das Format als auch das alles, ich finde das schlimm. Ich finde das echt schlimm.
Ich gucke mir das manchmal an, aber ich guck mir immer nur eine bestimmte, also er hat nochmal so Unterkategorien. Wir reden jetzt hier von, ich glaube, der YouTuber heißt Leont.
Ja, genau.
Oder sagt man Lyant? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich beschäftige mich damit nicht, außer dass ich ab und zu mal ein paar Videos gucke. Und,
keine Ahnung.
Und der kommt ja aus Hamburg und sein Kanal findet dementsprechend auch in Hamburg statt und der hat nochmal so...
Hat er nicht auch mal gerappt eigentlich?
Keine Ahnung, aber der hat so, hoffentlich nicht, aber der hat so Unterkategorien nochmal von wie viel ist dein Outfit wert und eine Unterkategorie ist Rich Kids und dann gucke ich mir richtig gerne die wie viel ist dein Outfit wert Rich Kids Edition aus Hamburg an, weil dann siehst du, was da so für Leute durch diese teuren Einkaufsstraßen von Hamburg laufen. Und wirklich, das ist so, ich erinnere mich an so einen Typen, der hat erzählt, der ist aus Stuttgart hoch nach Hamburg, um einzukaufen und hat sich so allerlei Scheiß geholt. Erzählt so, dass sein Vater bei Mercedes arbeitet. Und ich weiß noch, ein Kumpel von mir konnte da auch irgendwie so, der ist großer Mercedes- und Autofan, der konnte da irgendwie so einen Link herstellen und das ist wohl irgendwie ein Sohn gewesen von einem Vorstandsmitglied bei Mercedes oder so. Und weil er ja auch immer nach den Namen fragt und nach den Insta-Namen. Und dann kommt so auch die Frage, wie kannst du dir das leisten? So, du bist 16 Jahre alt. Also, ja, meine Eltern unterstützen mich da so und so. Das ist so geil, also wirklich zum Kopfschütteln. Ich halte das nicht lange aus, aber ab und zu brauche ich so einen Reality-Check für mich, dass es sowas gibt.
Nee, und genau das halte ich nicht aus und das kann ich auch nicht, da kann ich nicht mit umgehen. So, das macht mich fertig. Da wäre ich echt sauer auch irgendwann. Und das Einzige, was ich da Farid so ein bisschen, also oder Farid hat das Ding halt dann so ein kleines bisschen gemacht und ist dann irgendwie auch gehops genommen in seiner handelsüblichen Art, indem er sein Outfit für 24 Euro zusammengestellt hat, aber mit 210.000 Euro für Uhr und Armband quasi trotzdem den Rekord gebrochen hat. Teil der Kampagne, ganz lustiges Video. Er hat,
glaube ich, UFOs Rekord gebrochen, ne? Also ist dann, glaube ich, so ja, genau, trotz 24 Euro Klamotten auf über 200.000 Euro Outfit gekommen.
Ja, genau. Typischer Farid-Humor und damit vielleicht auch eine ganz lustige Anekdote. Album kommt. Wir werden auf jeden Fall auch da noch drüber sprechen. Dann können wir mal gucken, wie das Musikalische zu dem passt, was die Promophase bisher macht, die ja bisher sehr humoristisch ist. Dann auch das Unboxing-Video mit Kollega, das er jetzt gerade gemacht hat, ist typischer Farid-Humor.
Das habe ich mir nicht angesehen, aber ich habe sein was losgesehen.
Ich habe ein bisschen durchgeskippt.
Bei Ruse. Da, also ich habe mir da auch nicht die vollen anderthalb Stunden gegeben, also die erste halbe Stunde, drei, vier Stunden, die so vollgepackt ist mit lustigen Anekdoten und Geschichten so vom 6ix9ine-Videodreh und solche Geschichten, das habe ich mir gerne angeguckt. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ja.
Ein bisschen nostalgisch wird's, wenn wir zur nächsten News kommen und danach der letzten spannenden Sache. Es scheint wirklich so zu sein, als ob Def Jam Germany wieder zurückkommt, ne?
Ja.
Ist das eigentlich ein Begriff? Ist das ein Begriff für dich eigentlich, das Label? Das ist ja ein bisschen vor deiner Zeit, ne?
Also selbstverständlich ist Def Jam ein Begriff für mich und auch Def Jam Germany. Allerdings kann ich da jetzt nicht auf irgendwelche Releases zurückblicken oder so, die mir krass in Erinnerung geblieben sind. Ich weiß, dass da so ein paar Namen damals gesigned waren hier in Deutschland und dass es ein schnelles, also so schnell das Label da war, so schnell war es auch wieder weg, aber dementsprechend ist das nicht wirklich bei mir hängen geblieben, nein.
Nee, das ist auch keine rühmliche Geschichte. Es wurde, also kurz zusammengefasst muss man sagen, dass da schon ein sehr großer Name in Deutschland ziemlich schnell verbrannt wurde. Der Bär Leske, der Manager der Fantastischen Vier, hatte damals auch den Bums zuerst übernommen. Und sie sollten eigentlich auch Kool Savas sein, haben dann aber Philly MC und Glanz FX gesigned. Aber auch so Specialist oder Concrete Finn, also schon auch Hip-Hop Legacy der 90er Jahre mit ins Boot.
Specialist, mein zweites Konzert.
Kurz zwischen. Ja, stark. Gras wächst an Zärtlichkeit, ne?
Ja.
Haben aber an nichts gesigned, was offensichtlich funktioniert hat. Und auch alles so ein bisschen in der Nach-2000er-Zeit, wo es langsam in die Krise ging und Hip-Hop auch selber so ein bisschen in eine Sackgasse gelaufen ist. Und da gibt es so ein ganz, ich will das einfach mal ganz kurz zitieren, weil Berlesca da an der Stelle dann auch irgendwann seinen Frust darüber ausgelassen hat. Er hat sich ja vor kurzem schon mal wieder geäußert über Hip-Hop, ne? Und,
das war so unangenehm. Ich wollte schon sagen, er ist ja vor ein paar Monaten irgendwie nochmal wieder in Erscheinung getreten auf Facebook mit so einem peinlichen Post. Ich erinnere mich gar nicht mehr an Wortlaut, aber er hat sich lustig gemacht drüber. Und da hat mich gar nichts mehr gewundert, dass das nicht geklappt hat damals.
Und wer sich fragt, wollte ich gerade sagen, wer sich fragt, warum 2020 Berlesca nicht Hip-Hop richtig einschätzt, der kann in die 2000er zurückgehen, wo er damals schon geschrieben hat, deutscher Hip-Hop steckt in einer Krise. Das hat meiner Meinung nach zwei Gründe. Rein inhaltlich interessieren das hunderttausende potenzielle Konsumenten nicht, was irgendwelche inzestösen, auf Sofas kiffende Spastiker sich gegenseitig zu erzählen haben. Trotz der vielen Silben ist ihr Zeug leider sehr einsilbig. Zum Zweiten ist es für Hip-Hop-Fans extrem cool, keine CDs zu kaufen, sondern sie zu klauen oder zu brennen. Der Frust spricht aus jeder Zeile und Hip-Hop ist tot. Und schöne Grüße aus 2020. Man merkt, das ist ein Urviech der 90er Jahre, der dann mit den 2000ern nicht so viel anfangen konnte. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, offensichtlich, und die Konstellation ist mir noch nicht so ganz klar, aber es gibt offensichtlich hat ja Sido mit dem Neustart von Def Jam Germany etwas zu tun. Ich weiß nicht, ob er da Labelchef, L&R oder nur quasi Testimonial ist, ob er vielleicht selber gesigned wird. Seinem Insta-Profil ist das Def Jam Germany-Logo platziert, aber, und das ist der Punkt, Bozza ist das erste Release. Mhm. Und ich glaube, also wenn du noch was dazu sagen hast, ist das für mich so ein bisschen auch schon die Überleitung zu den Releases. Denn ich finde, an der Stelle muss man zwei Sachen sagen. Ich finde Basido sehr spannend, wie er ein gutes Auge für gute Typen hat. Und als ich gehört habe, dass Sido sich für Bozza interessiert und ihn quasi mit auch zu sich geholt hat und dann da zusammengearbeitet hat, war ich schon sehr ehrlicherweise am Anfang etwas überrascht, aber auch angetan davon, dass da offensichtlich ein Talent entdeckt wird. Und wenn ich dann jetzt die Single höre, die jetzt gerade rausgekommen ist, dann bin ich krass beeindruckt auf verschiedensten Ebenen, weil das Auge von Sido sich hier in meinen Augen bestätigt hat, weil er in Bozza mehr und andere Dinge gesehen hat, als der vorher wahrscheinlich in sich selbst gesehen hat.
Mhm.
Und B, da Musik herausgekommen ist, die einfach richtig gut ist.
Ja, ey, also wenn man sich auch diesen Ausschnitt aus dem hiphop.de-Interview anguckt mit Sido, wo er darüber spricht, dass er noch ein neues Label oder ein neues Geschäftszweig eröffnen möchte, worüber er noch nicht sprechen wollte, und Bozza da sein wird, nicht über Goldzweig, sondern über ein neues Label, jetzt wissen wir Def Jam Germany, und da hat er auch davon gesprochen, dass er von Bozza Songs gesehen hat oder gehört hat, unveröffentlichte, wo er gesagt hat, ey, den muss ich sein. Und ganz ehrlich, wenn ich den Song damals gehört hätte und wüsste, der ist nicht gesigned oder ist irgendwie unter Vertrag zu nehmen, hätte ich es, glaube ich, auch gemacht an seiner Stelle. Also wirklich, der hat mich krass überrascht, der Song von Bozza.
Da sind wir nämlich bei den Releases. Und wir beide haben ja, also ich habe in letzter Zeit ja immer zu viele mitgebracht. Eigentlich habe ich auch nur einen Song, den ich dabei hatte, aber ich will diesen zweiten mitnehmen, weil ich gesehen habe, du hast auch zwei. Deswegen, also ganz, 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 ganz großen Respekt an Bozza für Video und Song.
Weißt du, was mich am Video stört? Diese Szene mit den Frauen fand ich komplett unnötig, ehrlich gesagt. Später im Club checke ich es wieder, aber am Anfang es geht um Rotlichtmilieu und St. Pauli und so.
Vergiss nicht, wo er herkommt. Guck dir die Legacy von einem Bozza an, wo der gesigned war, mit wem er zusammengearbeitet hat. Das ist einfach Teil seiner
Lebens. Er spricht es ja auch nochmal konkret im dritten Part an, ne? Aber
seine Lebensgeschichte.
Ja.
Das gehört zur Lebensgeschichte hinzu. Und dann ist es keine zur Schaustellung von Frauen, sondern es ist einfach der Kopffick und das Kopfwirr, das er über Jahre hatte. Und deswegen bin ich so fasziniert von Song und Video, weil das wirklich differenzierter Blick auf die Vergangenheit, künstlerisch so mutig. Und das ist ganz interessant. Die Hook, dieses schon wieder.
Mhm.
ich gehe einen Schritt zu weit wahrscheinlich, aber der klingt wie der Sänger von An meinen Kantareit.
Mei?
Ja, nicht ganz so weit, aber wenn Bossa Mut hat, seine Stimme richtig zu benutzen, dann vergleich das mal miteinander. Vergleich mal An Mai Kanter, Henning Mai und vergleich mal Bossa.
Deutschrap Monchi.
Die Intensität in der Stimme.
Mhm.
Also ich glaube, da steckt noch viel, viel mehr drin, als das, was er hier gemacht hat.
Es gibt doch so eine Szene im Video, wo er so richtig schreit im Song und im Video auch. Da ist er so überströmt mit, ich denke, Blut soll es darstellen oder so. Und da ist er so richtig aus sich rausgekommen. Das ist so auch etwas Visuelles als auch Soundtechnisches, was ich Bossa nie im Leben zugetraut hätte. Und er steht ja auch aktuell in den neuen Sachen, in den Credits von Shirin David, heißt, er ist da auch irgendwie mit dem Camp so aktiv, scheint zu laufen.
Ja, ich bin total beeindruckt. Also wirklich große, große Liebe und ganz liebe Grüße auch an ihn. Und ich freue mich auch, dass da an der Stelle Hamburg auch aus dieser nächsten zweiten Generation oder dann schon auch aus der zweiten Reihe der letzten Jahre da jemand hat, der künstlerisch viel, viel mehr hat als das, was man vielleicht klischeehaft zuerst von ihm erwartet hätte oder was er vielleicht auch gezeigt hat.
Ja.
Übrigens relativ ähnlich auch mit der 8-4-Single Diddy von vor, ich glaube vor 2 Wochen oder sowas oder letzte Woche, wenn das war, die ich auch, wo es ja ein sehr persönlicher Song war, es war ja damals auch einer, den ich ausgewählt hatte, sehr persönlich, sehr deep, sehr krass. Also ich bin gerade sehr angetan von dem, was die Jungs da machen.
Ich habe auch Musik aus Hamburg dabei.
Hamburg läuft. Hamburg ruled. Hamburg ruled, Digga. So, erzähl, was hast du mitgemacht?
Ich habe Ansu dabei, ein Newcomer aus Hamburg, hat jetzt diese Woche, beziehungsweise letzte Woche, wenn ihr das hier hört, sein Tape Assoziativ rausgebracht, ist sein Debüt-Tape. Er ist 22 Jahre alt, kommt aus Hamburg, St. Georg, darum geht es auch sehr viel. Kann man sich vielleicht mal den ersten Track von dem Tape oder das Video angucken in meiner Gegend. Beschreibt auch recht gut, in welche Richtung das geht, sowohl soundtechnisch als auch inhaltlich. Es geht sehr viel um Hamburg, St. Georg und das kannst du besser sagen als ich, weil ich erst seit ein paar Jahren in dieser Stadt wohne, aber da ist es schon recht rough rund um den Hansaplatz. Ich habe auch ein paar Monate lang genau am Hansaplatz gewohnt und
du freiwillig so an den Hansaplatz gezogen bist, Alter.
Für das Blacksmith-Praktikum damals habe ich am Hansaplatz Respekt, gewohnt. Und,
Es gibt im Zentrum kaum eine assigere Stelle als St. Georg und den Hansaplatz. Das Absurde an St. Georg ist halt, dass es so zweigeteilt ist, ein sehr exquisites Viertel auf der einen Seite, diese Alsternähe, die Schulen-Community hat quasi einer ganzen Straße so viel krass buntes, tolles Leben eingehaucht.
Ja.
Und eine Parallelstraße weiter ist also quasi so, die andere große Straße ist halt voll in der Hand von türkischen, kurdischen, was auch immer, da möchte ich mich jetzt nicht aus dem Messer lehnen, aber auf jeden Fall orientalischen Restaurants, Läden mit allem drum und dran, wo ich finde, es ist die stärkste Ecke, um in Hamburg essen zu gehen. Und genau in der Mitte dazwischen ist der Hansaplatz.
Mhm.
Und es gibt nichts Assigeres als den Hansaplatz.
Wirklich, also ich koche auch sehr viel und sehr gerne und da einkaufen macht mega Bock mit den ganzen Märkten. Und das hat mir super Spaß gemacht, aber es ist auch jedes Mal ein Kampf, sich durch diese Menschenmassen zu arbeiten, die da unterwegs sind, um nur mal kurz einkaufen zu gehen.
Weißt du, was ich daran liebe? Ich gehe da ganz oft, da gibt es so 2-3 Restaurants, wo ich sehr gerne essen gehe. Und immer, wenn ich Zeit habe, dann fahre ich da hin und gehe da essen, dann setze ich mich draußen hin. Gut, ne? Jetzt seit ein paar Monaten nicht, wenn das dann möglich ist und so weiter, ne? Corona. Aber in der Vergangenheit sehr viel. Sprechen wir in der Vergangenheit. Und es war total interessant zu sehen, der Hauptbahnhof ist direkt da, dann kommt der Steindamm, da sind die Restaurants. Und dann musst du noch so 100, 200, 500 Meter weiterlaufen und dann sind da ganz viele Hotels. Und das sind ganz viele Hotels von denen du ganz genau weißt, wenn jemand ein Wochenende in Hamburg plant und er sucht sich in Bahnhofnähe ein Hotel, guck mal, nur 500 Meter, da können wir ja zu Fuß hingehen. Und die Bilder sind der Hammer. Wenn du da sitzt auf dem Steindamm und ich esse meine Köfte und dann sehe ich so, wie Thomas, Gavi mit ihren 2 Kindern und ihren Rollkoffern den Steindamm runterrollt zwischen türkischen Restaurants, Gemüsehändlern, Drogendealern aus allen Ländern, immer noch den 100 Obdachlosen, den Prostituierten aus allen Klassen und Schichten, was da an Menschen rumlungert und so, das ist echt Wahnsinn. Und dann stelle ich mir so vor, Thomas und Gabi rollen mit ihrem Rollkoffer Richtung Hotel und denken sie, okay, komm, wir haben vielleicht auf der falschen Seite das Hotel gebucht. Das ist jedes Mal so lustig, Alter.
Ja.
Das ist der Kulturschock, wenn du nach Hamburg kommst.
Ja, ist wirklich eine Ecke, die ich auf der einen Seite nicht sehr vermisse, auf der anderen Seite doch sehr gerne da gewohnt habe. Weil es immer etwas zu sehen und zu hören gab.
Geil.
Doch, das hat wirklich Spaß gemacht, da zu wohnen. Und dann Ansu, wie er halt anders als ich, privilegierter Idiot, für ein Hip-Hop-Praktikum nach Hamburg komme und da dann 3 Monate lang wohne, da aufgewachsen ist und halt auch ganz andere Geschichten aus St. Georg erzählen kann, als ich es kann, weil ich da halt zum Einkaufen und zum Essen und zum Wohnen, aber halt wahrscheinlich in der etwas schöneren Gegend da war, obwohl Bremer Reihe ist schon direkt am Hansaplatz, aber du ja. Weißt, was ich meine. Und
es ist halt krass bunt da.
Genau, und da hast gerade Druck auf das Thema, auf Ansu. Ne? Also die erste Single in meiner Gegend hat sehr gut performt auf YouTube und Spotify, quasi aus dem Nichts. Die Single Assoziativ hat auf YouTube nach 4 Tagen auch 100.000 Klicks gesammelt. Der Junge ist 22, macht alles mit seinem Produzenten Kato zusammen. Und im Grunde...
Der hat eine krasse Stimme übrigens.
Der hat wirklich eine krasse Stimme. Erinnert mich ein bisschen an Jalil, die Stimme.
Genau, ja.
Und man kann ihm halt sehr gut zuhören, weil ich finde, also es hat so hier und da, ne, wenn diese 808er so reinscheppert, dann hat es so ein bisschen Drill-Anleihen, aber es ist kein Drill, es ist schon sehr trappig, aber auch sehr langsam. Und was Ansu anders macht als andere darauf, ist, dass er sehr technisch ist und sehr viel erzählt einfach. Es ist nicht so, dass er sich genauso wie der Beat minimiert und dass er nur sehr wenig von sich preisgibt, sondern er erzählt sehr viel. Und das finde ich sehr spannend. Auf Tape-Länge vielleicht noch ein bisschen eintönig das Ganze, aber ich glaube, der kann da richtig was draus machen. Das finde ich sehr geil.
Du hast halt Bock auf ihn, das finde ich sehr gut.
Ja.
Ist auch ein sehr spannender Künstler. Also das ist ein Tipp, den kann man auf jeden Fall mitnehmen. Mein zweiter Song, den ich mitgebracht habe, ist eine Nummer, die... Also da ist eine Überraschung für mich drin, denn ich habe vom Künstler Pimpf in den letzten Jahren nicht wirklich viel Musik mitbekommen oder auch wirklich Bock auf Songs gekriegt. Ne? Liebe Grüße, wir haben uns auf anderer Ebene immer mal ganz gut ausgetauscht, aber musikalisch ist da nicht viel bei mir hängen geblieben. Und nachdem er vor ein paar Wochen schon diesen Leg dein Ohr auf die Schiene der Geschichte Song gemacht hat, den ich schon sehr stark finde, legt er jetzt gleich hinterher. Shogun heißt der Produzent, der auch in Berlin lebt, so ein bisschen West Coast G-Funk-Style Mucke macht. Hier in diesem Fall auch den zweiten Part rappt. Der Song heißt Courtside und ist, guck mal, vielleicht, es gibt so zwei, ich hab den ein paar Mal gehört. Es gibt so zwei Ecken, die ich daran sehr, also die mir erklären, warum ich den Song so geil finde. Das eine ist, ich bin voll gehypt und geflasht noch auf The Last Dance. Hab jede Woche wie ein kleiner Junge mich darauf gefreut, wenn es wieder 2 neue Folgen gegeben hat. Bin mega hyped auf NBA. Ich war kurz davor, mir den ganzen Scheiß nochmal anzugucken, einfach nur, weil ich es so geil fand. Hab hier Dre Vogt, meinen Basketball-Legenden-Journalisten-Freund, schon gelöchert, ey, wo gibt's die anderen? Ich möchte gerne eine Petition starten, um eine ähnliche Dokumentation über die Knicks der 90er zu machen, weil das ist einfach die krasse, es ist einfach die Ästhetik und so, war super. Also ich bin voll im NBA-Fieber und Shogun trägt im Video und rappt auch von den Dreier Jordan True Blue. Und das sind so zwei Punkte, auch da bin ich recht simpel und einfach gestrickt, damit kriegst du mich. Deswegen Kurzzeit, sehr klassischer Sound, das ist schon so G-Funk, so, aber auch, also, ja, das ist geil, 90er Jahre, frühe 2000er Sound, sehr geiler Song, geht ums Basketballspiel, sehr recht ironisch, weil sie halt alles keine guten Basketballer sind, aber so, sich so fühlen, als wären sie Reggie Miller. Sehr viel Liebe für den Song, deswegen mein Tipp und mein Song für diese Woche auf jeden Fall, ich mag den.
Kopfnicken,
sehr gerne.
Kopfnicken, ein bisschen Basketballkram und eine Jordan-Referenz und zack, hat man dich. Also Leute, wenn ihr unsere Playlist wollt, hier habt ihr das Rezept.
Und macht,
immer
macht,
schön Nico Backspin in der Story verlinken.
Ja, da, also ganz ehrlich, ich mag ja auch viele neue Sachen und ich bin ja auch sehr offen für viele Sounds. Es gibt so verschiedenste Beispiele, wo mich wo ich dann ja auch immer wieder Leute damit überrasche, was ich gerade feiere und was ich cool finde, wie zum Beispiel den Vogel, der mir gegenüber sitzt, gerade hier virtuell. Aber mein klassisches Herz, wenn du mich an einer Stelle triffst, dann ist da, und das war, ich hab den am Wochenende abends irgendwann gehört und dann lief der einfach auf Schleife. So, ganz viel Grüße an die beiden. Hammernummer, hat sehr viel Spaß gemacht und ich weiß, was es bedeutet, Airball zu werfen.
Ja, Grüße an Pimpf auf jeden Fall. Ich habe noch einen Song.
Er hat jetzt übrigens, ganz kurz, ich muss sagen, er hat jetzt mit Leg die Schiene der Geschichte, hat eine geile Hommage an einen der größten politischen Songs in Deutschland gemacht. Mhm. Jetzt hat er mit Chordzeit einen Song gemacht, der auf jeden Fall sehr gut in die Romantik dieser Basketball-Ästhetik aus dem Hip-Hop rauskommt. Ich habe mich mit ihm viel über das Groundhoppen erzählt. Ich bin so inzwischen, ich würde es mir wünschen, dass er sich dem Thema annimmt und dass da noch ein guter Song über die Liebe zum Fußball entsteht.
Ich könnte mir vorstellen, dass ihm das schwerfällt, weil er will das wahrscheinlich sehr cringe-frei und gut umsetzen.
Genau das.
Und
das wird schwierig.
Ja, das ist schwer.
Ole, ole. Schieß ein Tor.
Ja, aber Stadion, ich glaube, was? ihr teilt euch das Stadion. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ihr euch da vielleicht schon auf inhaltlicher Ebene recht nahe kommen könntet, was das angeht.
Ja, schöne Grüße. Ich bin gespannt.
Und
du hast auch noch eine zweite Nummer
mitgebracht. Ich habe noch einen zweiten mitgebracht, denn ich hatte noch eine andere Idee. Wir haben zwar vorhin über TikTok gesprochen, aber ich hatte noch eine zweite These im Petto für diese Woche. Hab das jetzt aber quasi mit in die Releases aufgenommen.
Aber bewahr die These mal auf, ich finde die nämlich nicht schlecht. Die müssen wir nochmal übernehmen.
Okay, dann behalte ich die.
Schreib sie dir auf.
Ich möchte über Kinda Gray sprechen. Der hat jetzt.
Nuri, schreib die auf, die These.
Der hat nämlich seine zweite Single Demons rausgebracht. Habe ich so gerade seine zweite These rausgebracht? Seinen zweiten Track Demons rausgebracht, nachdem er jetzt vor ein paar Wochen schon den Song Dirty Chucks veröffentlicht hat. Jetzt werden einige sagen, so wie seine zweite Single, der hat doch schon 2014 im JBB gerappt. So, ja, hat er, ist aber alles aus dem Internet rausgeflogen. Ich denke mal, da wurde mal freundlich nachgefragt vom Label, ob man das alles irgendwie verbannen kann, die ganzen alten Sachen. Sein Label heißt nämlich Division. Division werden die meisten mit Rin in Verbindung bringen. Ist nämlich das Label, auf dem Rin gesigned ist, von Elvier, der damals Selfmade gemacht hat, jetzt Division macht, hat neben Rin Kinda Gray und Hugo gesigned. Das ist letztes Jahr im Frühjahr bekannt geworden, dass er Hugo und Kinda Gray signed. Kinda Gray kannte man vorher ein bisschen aus dem Sierra Kid-Umfeld. Hat dann auch ein bisschen was auf Spotify veröffentlicht. Das lief alles recht gut. Das ist jetzt alles verschwunden. Ich habe auch schon gesehen, dass das Tape Sundays, was sehr gefeiert worden ist 2018 in seinen Fankreisen, krass vermisst wird und auf YouTube wieder hochgeladen worden ist, direkt vor einem Monat, als es auf Spotify verschwunden ist. Und da sich die Fans in den Kommentarspalte darüber mokieren, dass es nicht mehr zu streamen ist. Aber ich finde das richtig, richtig spannend, cool, was er da macht auf den neuen Songs. Es sind beide sehr schnelle Songs, beide von Alexis Troy produziert, wie eigentlich alles damals bei Selfmade und auch bei Division jetzt. Und ja, finde es geil, finde es sehr spannend. Könnte mir vorstellen, dass es da bald rumst.
Ja, das am Ende des Tages ist ja Kollege Elvier, schöne Grüße an der Stelle, schon jemand, der ziemlich genau weiß, wie er das Optimum aus Leuten rausholt. Der gute Favorite wird ein Lied davon singen können, wenn man seine Karriere vor und nach der Zusammenarbeit mit Elvier vergleicht. Mhm. Und wenn die Künstler das, was ja auch immer in diesem Fall relativ schnell passiert, verstehen, okay, wir hören auf den Typen und lassen ihn mal an sein Team arbeiten, dann ist Erfolg auf beiden Seiten eigentlich gewiss.
Auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen das Gefühl, dass das Selfmade jetzt so auslaufen lässt.
Ja, genau. Ja. Aber das gehört ja vielleicht auch zu den Dingen dazu.
So ein Karate-Andi und 257er, die beiden Releases waren so ein bisschen
Neues mehr
stiefmütterlich behandelt, hatte ich das Gefühl.
Ja, aber wenn du nichts Neues mehr zu erzählen hast in der Richtung, dann lässt es vielleicht auch etwas sein.
Ja.
Keine Ahnung, so oder so, aber ich habe mir den auch angehört. Ich bin mir noch nicht so sicher, ob mir das persönlich gefällt. Ich verstehe aber auch da voll, was die Leute daran mögen werden. Und da fehlen noch so ein paar Zutaten. Der hat schon auch erst von der Ästhetik her ziemlich viel von dem, was du brauchst, um das Ding auch schnell groß zu machen. So, ich sehe das voll. So. Genau wie das, was die Songs in unseren Hausaufgaben groß gemacht haben. Aber darüber reden wir jetzt. Schöne Hausaufgabe habe ich von dir bekommen dieses Mal. Willst du anfangen oder soll ich?
Nee, mach mal du, wenn du jetzt hier gerade schon, du triefst ja quasi vor Bock. Da kann ich ja mal dich direkt ja, laufen also, lassen.
Weil also der Song Okay von Mel Beat vom Album Rapper's Delight und das Besondere ist featuring Samy Deluxe und Kool Savas, was zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall etwas Besonderes war, weil es immer so ein Gefühl von wabendem Beef zwischen den beiden Königen des Raps zu der Zeit gegeben hätte. Das Ding ist April 2004 erschienen, ist glaube ich insgesamt auch eine Nummer, die und auch zu der Zeit sehr soundtechnisch sehr spannend und sehr interessant ist, weil sie halt so ein US-Gefühl gibt. Aber, nee, weißt du was, Alter? Nee. Wir machen das anders. Denn ich bin ja eigentlich auch immer zu faul zum Hausaufgaben machen, um ehrlich zu sein. Und deswegen frage ich dann einfach immer wieder mal, du gibst mir eine Hausaufgabe und ich soll mich über Songs unterhalten und dann frage ich einfach die Leute, die die Songs gemacht haben, dass die was dazu erzählen. So habe ich es diesmal auch gemacht. Mel hat was für uns. Schöne Grüße.
Hallo an alle. Also, okay. Ja, ist immer noch einer meiner Lieblingssongs / Beats. Mag ich immer noch sehr. Der Beat ist auf Mikrokork entstanden, das ist so ein Keyboard, das hat mir Savage mal geschenkt. Da habe ich relativ wenig mit produziert, aber okay, ist wenigstens drauf entstanden. Dann natürlich denke ich da gerne noch an den Videodreh. Wir waren ja in New York, haben in New York gedreht, in Harlem. Alumi D war noch dabei, genau, mit der waren wir in der Zeit gut befreundet. Und natürlich, wie ich mit dem Hammer 2 durch Manhattan, durch Times Square gefahren bin. Das war sehr, sehr cool damals. Und das ist natürlich der Fakt, dass Savage und Sammy da nach ihrem eigentlich nicht so wirklich vorhandenen Beef den Song dann gemacht haben. Das war so auch für alle so da draußen auch ein gutes Zeichen, so dass das ja auch nur Rap ist und bla bla bla, weil die kannten sich ja nicht. Ist ja was anderes, wenn zwei ehemalige Freunde auf einmal Hurensohn sagen oder zwei Alpha-Männchen sich natürlich erstmal keinen Bock aufeinander haben. Und der Beef eigentlich so stimmte auch gar nicht, weil Taktlos hat damals Hurensohn zu Sammy gesagt und nicht Savage. Aber hat natürlich irgendwie jeder... Nicht irgendwie, also hat irgendwie jeder verpeilt, weiß ich auch nicht. Ja, und das waren jetzt so eigentlich die wichtigsten Eckpunkte. Wenn ihr noch Fragen habt, immer her damit. Tschüss!
Vielen Dank, Mel, dass du mir bei den Hausaufgaben geholfen hast. Und im Prinzip bringt es das alles auch so auf den Punkt. Wir könnten jetzt in der Masse noch darüber reden, was dieses Album dahinter eigentlich bedeutet. Zum Song noch die letzte Information, ich lese das hier gerade noch in unseren Notizen, weil ich das auch sehr cool fand, dass Sammy am Ende ja quasi Try Again von Aaliyah covert. Mhm. Denkt, wir hätten Beef. Ich fange jetzt nicht an zu singen, keine Sorge, Leute. Aber das mochte ich damals auch schon sehr, sehr gerne. Ein Song, der schon sehr Ami-lastig gewesen ist und auch sehr viel Spaß gemacht hat.
Das sah auch einfach geil aus damals, als dieses Video rauskam, wie die da halt durch Harlem laufen.
Ja.
Geil.
Deine Seite kommt jetzt gleich. Ich hau noch ein bisschen die letzten Fakten raus. Dan Rapper's Delight ist das Producer-Album von Mel Beats in einer Zeit, wo auch Producer-Alben noch in Deutschland noch gar nicht so en vogue waren. Aber eine ganz schöne Ansage, denn am Ende des Tages ist auch fucking Kanye West mit auf diesem Producer-Album mit einem Feature.
Ey, warum kam dann nie wieder was von Mel?
Ja, das müssen wir sie fragen.
Wenn du so eine Platte gesagt, machst.
Wenn wir mehr Fragen haben, dann sollen wir uns melden. Vielleicht wäre es mal Zeit, dass man mal drüber spricht. Es gibt aber einen sehr schönen Podcast zu Backspin 25, hatte ich mich mit ihr getroffen und über ihr Cover gesprochen. Sie war damals auch Cover-Geschichte der Backspin. Aber warum hast du den Song denn ausgewählt?
Also es war ja letzte Woche, haben wir über diese Versus-Battles gesprochen und haben kurz überlegt, welche beiden deutschen Rap-Stars, muss man dann ja auch wirklich sagen, könnten das miteinander machen. So, und was ist, wo es die Leute auch wirklich packen würde. Und ich glaube, Sammy und Savage, das wäre eine Kombination, bei der es sehr interessant wäre, die beiden so zu sehen, wie sie auch auf ihre Musik von damals reagieren. Also,
definitiv.
Also, ne, wenn Sammy jetzt irgendwie Savage zurück vorspielt oder wenn sie halt okay spielen und dann darüber hören. Also mich würde wirklich interessieren, was Savage über die alten Samy Deluxe Sachen denkt und umgekehrt, weil die beiden, obwohl nun klar ist, eigentlich seit 2004 klar ist, dass die beiden sich gut miteinander oder professionell miteinander verstehen, keine Ahnung, dass es auf jeden Fall keinen Ärger gibt, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass die beiden so eine komische Distanz voneinander umgibt. Und das meine ich gar nicht so, dass da irgendwie eine Spannung zwischen den beiden ist, sondern einfach nur eine Distanz. Und irgendwie wäre ich das Gefühl nie los. Es kann ganz anders sein. Vielleicht texten die sich, schicken die sich jeden Tag Memes bei WhatsApp, aber
in der gemeinsamen Facebook-Gruppe. Ja, ich glaube, genau, ich glaube schon, dass dieses gewisse Gefühl von, also das hat ja Mel eben auch ganz gut gesagt, diese Alpha-Tiere, die da aufeinander treffen, dieses Gefühl wird wahrscheinlich nie ganz weg sein. Über die Jahre ist dem halt eine gewisse Gelassenheit gewichen, 100%.
Ja, und deswegen fand ich den Song irgendwie so für die Auswahl auf diesem Versus-Battle-Gedanken ganz spannend. Und dann habe ich auch direkt letzte Woche, als ich dir die Hausaufgabe gegeben habe, zurück an mein 13-jähriges Ich zurückgedacht, wie ich irgendwie jeden Tag nach der Schule direkt zack aufs Sofa, Fernseher an und Viva Plus laufen lassen, wo Get the Clip lief und dann immer so die Top 3 beobachtet habe, welcher Song jetzt hochgevotet wird per SMS. Und halt
ich
immer
hoffe,
so,
du hast auch fleißig mitgevotet, ne? Und immer ganz viel Geld da.
Nee, SMS ich habe immer eine SMS ohne Satzzeichen geschrieben. Also so ohne Leerzeilen, höchstens mal einen Punkt oder so, wenn es wirklich sein musste fürs Verständnis. Und ganz viele Wörter auch abgekürzt, weil eine SMS hat, glaube ich, 19 Cent gekostet oder so und 15 Euro immer von der Tankstelle, die musste ein bisschen halten. Und
waren noch Zeiten.
Das waren Zeiten. Und da konnte ich nicht 45 Cent für so eine Get the Clip Dings ausgeben, weil Hip-Hop war eh schon so am Start, dass eh den ganzen Tag nur Hip-Hop da gewotet worden ist. und ich habe mich dann immer krass gefreut, wenn dann zum Beispiel Okay kam. Das hat mich damals komplett fertig gemacht, dieser Beat, dieser Song, und ich war ja eh voll auf meinem Savage, und aber auch Sammy so zurück und sowas, das war genau mein Ding. Deswegen war Okay damals schon ziemlich geil.
Auf jeden Fall auch ein schönes Relikt aus der Zeit, muss ich sagen. Das, was ich dir ausgesucht habe, ist halt nochmal, also da liegt Staub drauf, ne? Da musst du jetzt ein bisschen erstmal was wegpusten, bevor wir drüber reden können. Weil es auch, muss man da vielleicht noch als erstes sagen, auch gar nicht die große Fanciness hat, wie vielleicht manches anderes, was der Künstler danach gemacht hat.
Ja, definitiv. Du hast mir mit auf den Weg gegeben, America's Most Wanted von Ice Cube aus dem Jahr 1990. Und ich glaube, das ist sein Debütalbum gewesen, auch die erste Single davon. Und ich muss sagen, es könnte die beste Hausaufgabe bislang gewesen sein, die du mir mitgegeben hast. Denn ich habe dieses Album dann durchlaufen lassen. Es ist, glaube ich, nicht auf Spotify, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich glaube, ich musste es gestern auf YouTube hören, und dann habe ich das Album auch so durchlaufen lassen, und es hat mir nämlich richtig Spaß gemacht, das zu hören. So, es hat wirklich Bock gemacht. Ich habe mit America's Most Wanted angefangen, und diese Drum Breaks haben mich so fertig gemacht, diese geilen Drums einfach, weil es so, es ist, ehrlich gesagt, ich habe mich damals natürlich mit Ice Cube, NWA und Co. beschäftigt, Tupac, Biggie, das war alles so eine Zeit, auch genau diese Zeit, wo ich 13, 14 war und auch Okay gehört habe gleichzeitig von Melbeats. War aber auch die Zeit, wo ich so mein Zimmer voll tapeziert hatte mit diesen lebensgroßen Tupac-Posters und NWA und so, und das Gefühl hatte, ich muss diesen ganzen West Coast-Kram alles nachholen. Ich weiß noch, ich habe irgendwie in der 5. oder 6. Klasse in Englisch habe ich so ein Referat gehalten über den West Coast, East Coast Beef. so richtig peinlich hängen geblieben. Und ich muss aber auch sagen, dass mich das, dieses Gefühl von Nachholen, wie ich es so mit 13, 14, 15 hatte, seitdem nicht mehr so krass gepackt hat. Also, dass ich so jetzt in den letzten Jahren nochmal das Gefühl hatte, komm, jetzt höre ich nochmal alle NWA-Sachen durch und auch nochmal deren Solo-Alben und so weiter, weil ich das, weißt du, es ist so abgehakt. Das habe ich mal gemacht und ich bin momentan nicht auf dem Film. Aber gestern bin ich da wieder reingekommen und es hat Bock gemacht. Und habe dann auch so darüber gelesen, wie Ice Cube noch bei den Aufnahmen so bei seiner Producer-Gruppe The Bomb Squad, wo unter anderem Chuck D Mitglied ist, so auf dem Boden geschlafen hat und sich da dann die Beats zu angehört hat. Und das war ja auch vor dem krassen, großen Erfolg. So, er hatte ein bisschen Ärger mit NWA und er hat den Song auch von jemandem gerippt. Der Beat war eigentlich für jemanden gesaved für Berserk, glaube ich. Und
ja, der Bomb Squad ist halt Public Enemy, ne? Und das merkst du, die Drums, die du hörst, das ist auch typischer 90s, 80s, End 80s, 90s Sound von Public Enemy aus der Zeit. Und der ist so herrlich schön treibend und macht den ganzen Song auch so wild, finde ich. Und es ist ja der Übergang von NWA-Zeit zu Solo-Karriere und damit dann auch als ganz wichtige Ansage für Ice Cube, um zu zeigen, dass er der krasseste aus dem NWA-Kosmos war und hat eine unheimliche Energie. Das ganze Album ist halt rough und wild. Es ist nicht mein Lieblingsalbum, aber dadurch, dass es jetzt 30. Geburtstag gefeiert hatte, finde ich einfach auch Pflicht, einfach mal reingehört zu haben. Und der mit dem Song davor, The Wrong N-Word to Fuck With, zwei der einfach, wie soll man sagen, schon intensivsten Songs inklusive, und das ist auch der interessante Punkt, wo ich heute nochmal drüber nachdenke, weil als ich damit in Berührung gekommen bin, war ich 13, 14 Jahre alt. Und dann habe ich Sachen von NWA gehört, oder dann in diesem Fall auch von Ice Cube, und die Benutzung des N-Worts in ihrer Kunst war dort das erste Mal, dass ich damit konfrontiert wurde. Und über die Jahre wahrscheinlich habe ich erst dann verstanden, wie viel Impact da drin steckt, warum es benutzt wird, wie es benutzt wird, in welcher Häufigkeit alleine auf diesem Album es auch benutzt wird, zur Positionierung, zur Abgrenzung. Das ist schon krass politisch dafür, dass es eigentlich nur ein Rap-Album ist. Und das darf man immer nicht unterschätzen. Und wahrscheinlich auch in meinen Augen immer ein großer Unterschied zu Sachen, die heute entstehen. Alles, was Ice Cube zu der Zeit gemacht hat, war politisch, auch wenn es nicht politisch geklungen hat.
Ja, ich habe mir auch so den Text durchgelesen, während ich es gehört habe, und ich habe auch den Eindruck, dass es aus seiner Sicht, glaube ich, gar nicht so krass absichtlich politisch ist, sondern es war einfach Rap, genau, wie das er ihn machen wollte, und er hat einfach über das gerappt, was ihn umgeben hat und was ihn beschäftigt hat, ohne da irgendwie mit Absicht eine krasse Message drin verpacken zu wollen. So, er hat einfach gerappt und das auf diesen Beats mit diesen Drum Breaks und den Beat Changes und so, für die auch Chuck D verantwortlich war, hat er später noch gesagt. Er hat jetzt zum Beispiel vorletzte Woche Samstag hat er so einen Insta-Livestream gehabt zu dem 30-jährigen Jubiläum und hat da so alte Fotos gezeigt und so. Und ey, wirklich krass. Dieser Beat hat mich fertig gemacht und damit hat er mich direkt gecatcht und dann lief das Album so durch und ich war so eine Stunde in Ice Cube 1990 versunken.
Ja, geil. Ich würde jedem, der sich nochmal ein bisschen auch auf diese Zeitreise begeben möchte, auf jeden Fall das Album auch ans Herz legen. Eigentlich die komplette, die ersten, auf jeden Fall die ersten vier Ice Cube Alben auf jeden Fall. Mein Highlight ist da immer The Predator. Da war ich, keine Ahnung, 15, das ist 92 ausgekommen. Das habe ich quasi in den Laden an dem Tag, als es gekommen bin, und das ist eins dieser wahrscheinlich, also dieser kleine Stapel, ich will das nicht limitieren, 10, 20 Alben vielleicht in meinem Leben, die ich von A bis Z durchgehört habe, wo ich jeden Text irgendwann mitrappen konnte. Public Enemy, Taxination, welches war denn das? Apocalypse 91 von Public Enemy ist zum Beispiel ein ähnliches Album, das 91 rausgekommen ist. Da, ehrlicherweise, ist das Fundament von dem gegossen worden, was mich jetzt auch 30 Jahre später immer noch an der Scheiße festhält. So, und das geht auch mit so einem Album los. Macht also sehr viel Spaß. Hört es euch an, ist gerade 30 geworden. Ihr könnt es übrigens bei Spotify und ich glaube sicherlich bei allen anderen Streamingdiensten auch hören. Es ist da. Du kannst es bei Spotify hören.
Geil. Dann habe ich wohl wahrscheinlich in der großen Übersicht. Du hast es falsch geschrieben. An Spotify. Ja, vielleicht sogar das mit einem K zu wenig.
Ja, genau. Und bei keinem Z am Ende. Da ist das gute alte Z noch bei America's Most Wanted.
Hip-Hop,
genau.
Neue Hausaufgaben, Nico.
Neue Hausaufgaben. Soll ich anfangen oder du?
Mir Latte, mach.
Schnick, schnick, schnack, schnuck. Ich fange an. Pass mal auf. Ich hab auch so ein bisschen, macht im Moment ein bisschen Spaß, weil ja natürlich die Jubiläumseinschläge kommen. Mhm. Und deswegen hatte ich die Idee, ob ich dir auch wieder jubiläumsseitig etwas gebe. Und dann wäre es zu naheliegend gewesen, Eminem mit The Marshall Mathers LP zu nehmen, weil es 20 Jahre Geburtstag hatte. Dann habe ich geguckt, was zeitgleich noch Geburtstag hatte zu der Zeit, weil mir Eminem zu einfach gewesen wäre. Bin darauf gekommen, dass The Platform von Dilated Peoples auch am gleichen Tag erschienen ist, also auch 20-jähriges Jubiläum hatte. Hab mir dann den Song rausgesucht von dem Album, der in meinen Augen der beste des Albums ist, und das ist kein Hit von denen. Und jetzt hast du die Frage, also es ist ein Brett, aber es ist kein Hit. Möchtest du ein Brett oder ein Hit?
Also ich habe Dilated People früher natürlich wahrgenommen, Und auch ein paar Hits von denen, und die fand ich auch geil, die haben sich dann immer auf 128 Megabyte MP3 USB-Stick wiedergefunden. Aber das waren dann eher die Hits, die da drauf waren. Also ich wäre, glaube ich, eher für den Hit, ehrlich gesagt.
Okay, dann nehmen wir den Hit. Aber ich erzähle das Brett. Brett ist auf The Platform, ist Work the Angles, der letzte Song. Glaube ich, oder einer letzten, bitte hört euch den einfach mal an, weil, ey, ganz ernsthaft, ich habe eben noch mal ein bisschen reingehört, du bist so am Kopfnicken bei dem Ding, es knallt einfach, und stellt euch das live vor, so, das ist einfach Abriss, aber dann möchte ich einfach den Klassiker nehmen, der ja, obwohl er 20 Jahre oder dann jetzt 19 Jahre alt ist und wir ihn nächstes Jahr bestimmt noch mal besprechen könnten, aber ich den jetzt einfach schon mal mitbringe, und das ist der, wo dann immer die Faust in die Luft gereckt wird, worst come the worst, my people come first.
Ja, das ist natürlich...
Worst come the worst. Mehr geht nicht. Und vor allen Dingen, es kann auch wie eine Hymne in Corona-Zeiten wirken. Wenn du zu Hause Probleme hast und nicht genau weißt, wie es weitergehen soll, hör diesen Song und mach zusammen mit Kevin die Hausaufgaben.
Dann ich habe natürlich Mal, immer von den Die Lady People This Way gehört. Ja. Das fand ich zu krank damals. Aber dazu dann nächste Woche mehr wahrscheinlich. Und meine Hausaufgabe an dich ist von einem alten Bekannten von uns, und einer jungen Dame aus Hamburg, nun Berlin, Alpha Mob und Haiti. Ich nehme die Glock, heißt der Song.
Ich nehme die Glock.
Genau. Und Alpha Mob hatten wir letztens schon in den Hausaufgaben, bringt es nun mal so mit sich, wenn man ein guter Produzent ist und auch schon vor ein paar Jahren Mucke gemacht hat. Ich bin nochmal wieder auf den Song gestoßen, weil Haiti hat am Wochenende ein neues Video veröffentlicht und es geht knapp 10 Minuten, denn nach guter Hälfte, da laufen dann lange die Credits im Abspann von den Leuten, die an einem wieder krassen Song mitgearbeitet oder einem krassen Video mitgearbeitet haben für Haiti. Und danach rappt sie auf dem Parkplatz den Song nochmal, ich nehme die Glock, einen 4 oder 5 Jahre alten Song, einfach nochmal in voller Länge für das Video, für den Behind-the-Scenes-Material quasi. Und da muss ich nochmal an den Song denken.
Ich nehme ihn mit. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt Backspin Stammtisch. Dann wieder mit Kappen Nico und Zottel Kevin.
Oh Gott.
Macht's gut, war mir eine Freude, bis bald. Ciao.
Tschüss.